Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, heute zu einer Sonderfolge, denn wir haben wieder einen Gast aufgegabelt. Wie gehe ich jetzt darüber? Ich mag ja so knackige Sprüche. Das Schlimmste an der Jugend ist, dass wir nicht mehr dazugehören. Und Jakob, der hat sich da ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, wie man so Jugendlichen und Kindern ein bisschen Finanzbewusstsein oder Finanzwissen beibringt, so als Einstieg. Du bist ja sehr umtriebig. Erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du her, was machst du, wie viele Vornamen hast du?
Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil wir machen die Aufnahme gerade bei Google und da bin ich aus irgendwelchen Gründen mit meinem vollen, wie mit dem Personalausweis bin ich hier eingetragen. Führt dann dazu, also das ist vielleicht auch wirklich nochmal so ein ganz spannendes Get jetzt fürs Kapitalcafé. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand anders jemals mitbekommen hat, denn mein Name ist Jakob Urs Johannes Risse. Und das ist, wie der volle Name wäre. Und mich kennt man, wenn man mich überhaupt kennt, wahrscheinlich dafür, dass ich ganz manisch durch Deutschland laufe und versuche, mit Kindern und Jugendlichen über das Thema Geld zu sprechen. Zunehmend erfolgreicher mit der Zeit. Und das tue ich jetzt. Und jetzt haltet euch fest, ich bin selber ganz schockiert, seit 13 Jahren schon. Also das Schlimmste an der Jugend ist, dass ich wahrscheinlich auch schon nicht mehr dazugehöre. Aber habe natürlich in der Zeit unglaublich viel gelernt. Also ich mache finanzielle Bildung lange, bevor das cool gewesen ist. Also als man wirklich noch an den Türen abgelehnt wurde. So, ihr seid ja wohl wahnsinnig, die Kinder zu Kapitalisten zu erziehen, hieß es damals. Und und dann quasi auf dem dann aber einfach, also immer mit diesem Mantra, das kann doch nicht sein. Also mir hat es keiner beigebracht. Wer bringt es denn den anderen Leuten bei? Bin ich einfach die Anomalie im System? Und dann getrieben von der Motivation, den jungen Leuten jetzt das beizubringen, von dem ich mir damals gewünscht hätte, dass mir das irgendjemand beigebracht hätte. Und so habe ich den Antrieb nie verloren. Also heute motivierter als jemals zuvor, das Thema finanzielle Bildung hier in Deutschland voranzutreiben.
Ja, super. Und da haben wir uns ja eingereiht. Und die Frage, die wir immer stellen, so ist so, wenn jetzt jemand hier den Kapitalcafé das erste Mal hört, weil wir sind ja eigentlich auch für Leute, die oder unsere Hoffnung ist ja, dass wir Leuten die Angst davon nehmen können, zu investieren. Was ist denn für dich so das Allerwichtigste, erstmal da einen Einstieg zu finden? Oder was sagst du denn da den Jugendlichen? Nur weil du das Jugendlichen sagst, können das Erwachsene ja auch nutzen, das Wissen.
Ins Thema, also jetzt investieren explizit oder Finanzen im Allgemeinen?
Ich würde sagen, im Großen erstmal Finanzen und dann investieren. So. Also was sind die wichtigsten Punkte, wo die Lehrer nie drüber geredet haben?
Also ich sag mal, für Finanzen im Allgemeinen, da merkst du jetzt, dass ich das schon lange mache, habe ich natürlich sofort einen auf Schnellzugriff, der halt immer zieht. Klassiker ist, der einzige Grund, wieso ich nachts nicht bis 4 Uhr früh Netflix gucke, ist, weil ich am nächsten Tag aufstehen muss, um Geld zu verdienen. Und der einzige Grund, wieso ich morgens überhaupt aufstehe und nicht penne bis 11 Uhr, ist, weil ich los muss, um Geld zu verdienen. Und wenn ich mir dann wirklich mal ganz ehrlich die Frage stelle, was weiß ich überhaupt über dieses Medium, was mich abends schlafen schickt und morgens aus dem Bett holt? Und die Antwort ist nicht so ziemlich alles, habe ich mir gerade selber definitiven Bedarf an finanzieller Bildung diagnostiziert. Und das ist eine Lücke, die man eigentlich schließen sollte. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil dann fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen. Auweia, stimmt irgendwie. Ne? Also dieses Geld hat schon ziemlich viel Schnittmenge mit all dem, was ich tue. Und was weiß ich eigentlich wirklich drüber?
Ja, Geld ist ja so eine Art Kirche, ne? Es funktioniert nur, wenn alle dran glauben.
Ja, das kommt auch noch erschwerend mit dazu. Aber auch da sind wir halt sofort wieder bei finanzieller Bildung, wieso sollte man, ne? Und dann geht es halt auch schon wieder. Box der Pandora offen.
Wie siehst du denn den Einstieg erstmal? Also gibt es für dich so ein Standardwerk, was die Leute lesen können oder eine Webseite oder außer Kapitalcafé Podcast, bis vor einigen Monaten noch nichts gehört hattest? Dazu muss ich sagen, es hat eine Weile gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Ich hatte ja im November hatten wir das erste Mal Kontakt.
Ja, also ich sag mal, erstmal natürlich Kapitalkaffee-Podcast hören. Ne? Also das ist ganz grundsätzlich erstmal was, wo ich halt sagen würde, das lohnt halt einfach, diese niedrigschwelligen Einstiege halt zu nehmen. Ne? Also ich meine, die Problematik mit Finanzen ist, es ist halt, also es wirkt absurd riesig, wenn du von außen drauf guckst. Ne? Und da halt irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, führt meist dazu, dass du die Tür halt gar nicht erst aufmachst, weil du denkst, boah, morgen, aber morgen dann wirklich und morgen kommt halt leider nie. Das heißt also, erstmal musst du überhaupt irgendjemanden finden, der dir halt so ein bisschen, also diese Hemmschwelle halt absenken kann. Ne? Der halt einfach sagt, ey, ist gar nicht so schlimm. Und da, also wenn wir das jetzt mit Literatur bespielen möchten, dann natürlich, also kurze Wege und der, weiß ich nicht, Westdeutsche Klüngel empfehle ich natürlich sofort erstmal das Buch von Lisa Osada, Aktien-Life-Balance, was also in aus meinen Augen eine super Geschichte erzählt. Ne? Also junges Mädchen, durch Zufall mit Aktien in Kontakt gekommen, dann halt einfach wirklich da ein bisschen Zeit und Liebe reingesteckt, sich ein Portfolio aufgebaut, was dazu führt, dass man halt auch wirklich merklich die Erfolge sieht, am Ball geblieben mit dieser ganzen Geschichte und jetzt halt also wirklich also eine der Top-Experten, die wir halt haben mit der Geldanlage hier in diesem Land. Wenn man das ein bisschen holistischer betrachten würde, dann selbstverständlich das neue Buch von Saidi von Finanztipp, großartiges Werk und natürlich hier Finanzfluss, das Standardwerk. Kein Fan von dem Titel, das einzige Buch, was du jemals über Finanzen lesen musst. Also es gibt mehr Bücher, die du über Finanzen lesen müsstest, aber auch ein sehr, sehr gutes Buch. Also für einen Einstieg alle drei total geeignet.
Also wir haben ja bei uns den Experten Ben, der liest immer alle Finanzzeitschriften noch, die es am Bahnhofskiosk oder am Flughafen noch gibt. Aber das sind auf jeden Fall hilfreiche Tipps schon mal, wie man einsteigen könnte, wenn man über Literatur reingehen möchte. Was sagst du denn den jungen Leuten oder was kriegst du denn als Feedback von den jungen Leuten, was denn die Ziele sind? Ist es dann so, ja, ich will mir irgendwie eine neue Playstation leisten oder in Urlaub fahren oder geht es tatsächlich, du hast es so ein bisschen angedeutet, wir nennen es immer gerne auch so natürlich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, dass man irgendwann mal sagt, okay, vielleicht ein gewisses passives Einkommen, was sind so die Ziele, was du hörst oder wie gehst du andersrum in die Klassen rein und sagst, hey, es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen mit den Themen?
Also aus Perspektive junge Leute, also ist das, also muss man mit dazu sagen, also viel, viel spießiger, als man erst annehmen wollen würde. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch gerade, also wenn wir jetzt halt irgendwie in den unteren Jahrgangsstufen unterwegs sind, halt auch häufig, also das wirklich also so eine Bastelstunde draus machen, bringen wir halt einfach mal so ein paar Kataloge mit, schneidet mal das aus, wie ihr euch euer Leben in 30 Jahren vorstellt und da kommt erschreckend häufig halt immer noch das Haus mit dem schicken Auto und die Familie bei raus. Von da aus quantifiziert man das, also was heißt das, wann muss wie viel Geld wo liegen, um dieses Leben am Ende leben zu können. Und da sind die total happy mit. Nichtsdestotrotz, also ist es natürlich halt immer ein Abwägen, immer ein Zielkonflikt. Ne? Also halt quasi wer in 40 Jahren im Einfamilienhaus leben möchte, kann sich natürlich mittelfristig keinen 3er BMW kaufen. Ne? Also das muss man natürlich halt auch dann nochmal mit dazu betrachten. Und auch das, also sind natürlich halt die Klassiker. Ne? Mein Gott, wir waren alle mal jung, ne? Und da Luxus ist gefühlt, es ist anders geworden, ne? Also wenn man sich jetzt mal irgendwie anguckt, also für mich war also das größt denkbare Ereignis finanziell das, was ich halt bei meinen Eltern in der Straße sehen konnte, als ich groß geworden bin, ne? Also da stand so eine alte C-Klasse von so einem Typen und da konnte ich hingehen und den fragen, ey, was hast du eigentlich in deinem Leben gemacht, dass du dir so ein Auto leisten kannst? Und dann hat er gesagt, ich bin Zahnarzt und dann wusste ich halt, okay, wenn du Zahnarzt wirst, dann kannst du irgendwann auch mal so diese alte, heute würde man das wahrscheinlich auch schon so ein Oldtimer, so eine fiese, eckige, graue, nee, Silber bestimmt. Und das ist tatsächlich was natürlich jetzt halt durch die sozialen Medien komplett entgleist ist, ne? Also mittlerweile ist halt quasi dieses 16 Zoll Fenster, durch das du in die Welt schaust und wenn du die jungen Leute halt einfach fragst, ne, also wie, was ist ein cooles Auto, sagen die halt nicht mehr die alte C-Klasse, sondern die kommen halt mit irgendwelchen Supercars, weil sie halt einfach davon ausgehen, dass das halt auch realistisch ist. Ne? Also halt quasi, es gibt, wenn du 10 Leuten folgst und die haben alle so ein Leben, dann ist halt deine einzige Stichprobe solche Leute und es sieht halt so aus, als ob jeder so ein Auto fahren würde. Aber kommt natürlich halt auch immer mit der Schattenseite. Also wenn du die Ziele unrealistisch steckst, ist natürlich auch mehr Raum für Enttäuschung. Ja. Ich habe komplett vergessen, was die Frage ist. Jetzt weiß ich gar nicht. Hab ich sie beantwortet?
Das ging auf jeden Fall schon in die Richtung. Ich würde nochmal nachfragen, was ist denn deine eigene Intention oder was ist denn eigentlich dein persönliches Ziel? jetzt dein persönliches bei der Geldanlage?
Also man muss jetzt mit, also das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen trennen. Also halt quasi Jakob, der Finanzcoach eures Vertrauens, also der halt einfach mit jungen Menschen über das Thema spricht, ne? Weil man muss mit dazu sagen, ich sag, für 99% der Leute reicht es halt voll und ganz aus. Also du musst es immer verstanden haben, ne? Also wenn du nicht weißt, was du da tust, dann führt es eigentlich automatisch dazu, dass du dich halt einfach nicht wohl mit deiner Geldanlage fühlst. Das heißt also, diese Anschubfinanzierung mit Bildung, die musst du halt immer einmal leisten. Aber dann ist es halt eigentlich breit diversifiziert, kostengünstig mit ETFs einer gewissen Regelmäßigkeit. Mehr braucht es eigentlich für die meisten Leute nicht. Und das bringt uns dann zu den verbleibenden 1%, hinter die ich dann natürlich falle. Nämlich, es gibt halt auch Leute, die total Spaß an dieser ganzen Idee haben. Und also diese ganzen Zusammenhänge, Nachrichtenlage, Soziologie, Ökonomie, philosophische Aspekte, das Ganze irgendwie zusammenzubringen an so einem 3D-Schachbrett, an dem man halt irgendwie spielt, und dann am Ende platzierst du halt deine Wette über den Kapitalmarkt und hoffst, dass du recht gehabt hast. Das heißt also, meine persönliche Motivation, am Kapitalmarkt tätig zu werden, ist neben einer gut geregelten Altersvorsorge, also da braucht ihr euch um mich nicht sorgen, habe ich die Schäfchen habe ich im Trockenen, habe ich aber natürlich halt auch so einen gewissen Betrag, mit dem ich halt also wirklich auch aktiv spekuliere, nenne ich dann aber halt auch so, also das ist Geld, was ich genauso auch in der Spielbank verspielen würde, aber hier vertraue ich erstmal darauf, dass ich tatsächlich in gewissen Belangen gute Entscheidungen treffen kann, und dann geht es für mich primär einfach wirklich darum, mir selber zu beweisen, dass ich was Cleveres mir ausgedacht habe und dann im besten Fall recht hatte.
Ja, ja, das ist ja auch, also du sprichst da diverse Punkte gleichzeitig an, so die man ja nicht oft genug wiederholen kann. Das heißt, wenn also man muss nicht direkt da der Wall Street Manager sein, der auf dem Parkett steht und genau weiß, wie wird jetzt gerade Wasser gehandelt und Öl und sonst was, sondern du schaffst ja erstmal eine Basis. Das können ETFs sein, und du kannst dann ja immer weiter so modulweise dich da weiter informieren. So, und dann gehst du in die eine Richtung, das interessiert dich nicht, dann gehst du wieder zurück. Und da ist erstmal, glaube ich, das ist ja das, was wir immer sagen, oder zumindest ich sage das immer, erstmal anfangen, und man muss auch nicht dein ganzes Geld gleich investieren, so, sondern es ist so besser, das irgendwie stückchenweise zu machen und mit einem regelmäßigen Sparbetrag, als einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie 5.000 Euro von der Oma bekommen und die investiere ich jetzt in Nvidia. So, da würde jetzt keiner von uns, glaube ich, zu raten. Von daher wird das auch alles, glaube ich, und das ist ja das, wo ich selber sehr viel zurückgeschreckt bin, weil ich auch erst das große Ganze gesehen habe, aber das war dann so groß, dass das irgendwie gar nicht mehr begreifbar war für mich, und dann bin ich erstarrt, so. Und dass man da gar nicht das große Ganze oder dass man sagen muss, hey, der Jakob, der hat jetzt irgendwie schon ausgesorgt oder ist auf dem Weg auszusorgen oder wie auch immer, das muss ich jetzt auch in 2 Jahren erreichen. So, das ist halt
utopisch. Bist du schon lange an der Börse?
Ja, ich will sagen, seit 2008 oder 2009.
Okay, also hast du ja auch die Phase noch mitgemacht, wo es nicht so einfach war. Heutzutage kannst du ja hin und her traden und machst die App auf, kaufst du wieder, was ja auch oftmals verleitet. Das ist ja so ein bisschen, ist wie so eine Zockerei oder ein bisschen wie ein Spiel ist. Aber dann hast du ja wirklich noch die Anfänge mitgemacht, wo man ja noch zur Bank gehen musste und dann sagen, hey, ich hätte jetzt gerne 5 Siemens-Aktien oder ich würde die gerne wieder verkaufen und musst mit deinem Bankberater in Kontakt.
Also ganz so schlimm war es noch nicht. Also ich war damals einer der frühen Kunden von der Deutschen Anlegerbank, hieß sie, glaube ich, DAB Bank, sagt euch vielleicht noch was. Wo ich dann also schon also auch so ein also digitales Depot führen konnte, mit aber dramatischen Kosten. Also das ist natürlich halt auch was Wertvolles, was man natürlich also auch gerade in, weil das ist genau das, wie du sagst, ne? Also halt auch jetzt momentan wächst eine Generation ran, die halt unglücklicherweise ihre ersten Erfahrungen während Covid halt gesammelt haben, was da natürlich dazu führt, wir hatten unendlich viel Zeit. Der Neo-Broker hat halt wirklich dafür gesorgt, innerhalb von kürzester Zeit geht es von links nach rechts. Die sozialen Medien haben halt einen Aktientipp nach dem nächsten hinterhergeschoben, und dann ganz klassisch nach dem Mantra hin und her, Taschen leer, finden die sich natürlich alle in Situationen wieder, wo man sich halt irgendwie, also so ein gutes Jahr gehabt und trotzdem ist die Performance irgendwie negativ, wie kann das denn sein? Ja, Haltedauer, ne?
Ja, das ist auch immer, das ist auch, also ne, wir sind jetzt scheinbar in einer Folge, wo viel wiederholt wird, aber das ist ja auch immer diese Neo-Broker, das ist so gut das auch ist und demokratisierend. Es ist halt auch schon nicht weit vom Tetris weg, ne? Also es ist schon nah am Videospiel so, dass man auch dann ganz schnell den Bezug zum Geld verliert und auch so weiß, okay, das ist jetzt meine Kohle, und ja, es wird dann halt zum Gambling so ein bisschen, ne? Also es hat glaube ich, also ich weiß nicht, wie es bei Flo ist, aber bei Ben und mir war es auf jeden Fall so, bei Ben noch extremer, schöne Grüße, Ben. der ist dem da auch schnell verfallen und hat aber dann die Kurve bekommen. So, da muss man halt auch immer aufpassen. Es ist einfach, teilweise zu einfach.
Ja, weil, also das kann man vielleicht, also als ganz praktischen Tipp, also ich habe das tatsächlich auch so, also da, wo meine Altersvorsorge liegt, da habe ich bewusst ein Konto mit sehr hohen Transaktionsgebühren, einfach nur um, weil das macht halt wirklich viel aus, ne? Also mein, und das ist nicht viel, ne? Also in Relation, also irgendwie, keine Ahnung, 10er für einen Trade, ne? Das, mein, junge Person, bist du wahnsinnig überhaupt für einen Trade zu bezahlen? Aber halt selbst dieser 10er sorgt halt schon dafür, dass man halt mal kurz innehält und sich die Frage stellt, will ich das wirklich? Und das ist ja die größte Gefahr, die ich halt auch bei diesen 0-Euro-Angeboten halt einfach sehe, ist, wenn der Trade halt nichts mehr kostet, dann ist es ja halt wirklich einfach nur so, ich versuch's mal. Ich komme ja auch für 0 Euro wieder raus, sagt man sich dann. Nur wenn in der Zwischenzeit halt irgendwie minus 10% gegangen ist, ist das natürlich auch ärgerlich. Und da, und das ist also bei ganz vielen finanziellen Angelegenheiten, ne? Also um jetzt nochmal hier für die jungen Zuhörer nochmal einen weiteren ganz praktischen Tipp auch für euer Konsumverhalten mit eurem Weg zu geben, ist die sogenannte 7-Tage-Regel. Und die funktioniert so, dass in dieser reizüberfluteten Welt, in der wir leben, wo am laufenden Band neue Impulse gesetzt werden, irgendwas zu verkaufen. Und seit wir diese Telefone haben und sich diese Lippfertsäule 10 Zentimeter vor deinem Kopf 24 Stunden, 7 Tage die Woche dreht, das wird immer nur noch schlimmer. Und die sind mittlerweile sehr, sehr tief drin in deinem Gehirn. Ne? Die netten Social-Media-Plattformen, das sind mit die schlimmsten. Und alles, was die wollen, ist dir irgendwas zu verkaufen. Die klügsten Köpfe unserer Zeit beschäftigen sich mit nichts anderem mehr, nur als wie sie dich dazu bewegen, auf noch mehr Werbeanzeigen zu klicken. Und da gibt's einen ganz einfachen Trick, wie du dir unglaublich viel Geld sparen kannst. Nämlich, sobald du dir was ausgeguckt hast, was du unbedingt haben möchtest, wartest du 7 Tage. Und wenn du es nach 7 Tagen immer noch haben möchtest, dann ziehst du los und dann kaufst es. Und ich verspreche dir, alles, was du nach 7 Tagen kaufst, ist was, womit du auch langfristig Freude haben wirst. Und die meisten Sachen wirst du aber halt quasi nach 7 Tagen nicht mal mehr in Erinnerung haben und dann verpuffen die halt einfach in der Luft. Und das ist halt einfach diesen Faktor Zeit zwischen sich und seiner Entscheidung zu bringen. Das ist crazy wertvoll. Weil Börse ist das gleiche Lied. Es muss alles so schnell gehen und es blinkt und es geht hoch und es geht runter. Und wenn du es jetzt nicht kaufst, dann ist es morgen 20% teurer. Aber wenn du da wirklich mal nüchtern drauf guckst, so dramatisch ist das nicht. Und das lehrt mich die Erfahrung, bei den allermeisten Aktien, wenn du 7 Tage wartest, du kriegst sie auf jeden Fall günstiger.
Was sind so deine, ganz persönlich, deine Kriterien? Nach was suchst du eine Aktie aus? Also wir sagen immer, oder meine Devise ist immer so ein bisschen, also bin ich ein bisschen zu Aktien gekommen am Anfang, glaube ich auch so ein bisschen der Ansatz, den du vorgesagt hattest, ich muss das Geschäftsmodell in irgendeiner Art verstehen oder ich merke, okay, Netflix gucken irgendwie alle, also muss es ja funktionieren oder die jungen Leute haben Nike-Schuhe an, also könnte Nike vielleicht ganz interessant sein. Oder schaust du dann eher auf harte Zahlen oder gehst nach Kurvencharts, Gefühl, was ist so deine Entscheidungsgrundlage, wenn du eine Aktie auswählst oder ein Investment allgemein?
Ja, also das ist, also wie schon, also jetzt sehr individuell, jetzt, also was Jakob Risse tut, genau, konträr zu dem, was er den jungen Leuten rät. Also ich komme mit so einem total holistischen Anlage, also Strategie, wo es halt also primär erstmal also mit einer ganz grundlegenden Idee startet und dann reverse-engineer ich mir halt einfach diese Idee, wenn das eintritt oder was muss passieren, damit ein Status eintritt, den ich mir gut vorstellen könnte und leite von da aus dann meine Wertpapiere ab. Also ich gucke eigentlich gar nicht nach Aktien, sondern ich gucke nach Dingen, die passieren und die versuche ich dann halt einfach für mich mit Wahrscheinlichkeiten zu gewichten, suche mir dann das wahrscheinlichste Szenario raus. Wenn ich mit einer Wahrscheinlichkeit größer 70% sagen kann, dass ich mir vorstellen könnte, dass das so eintreten würde, würde ich von da aus gucken, was ist die Branche dazu und würde dann von da aus in der Branche nach explizit diesem Anwendungsfall beziehungsweise also dem Use Case, der sich daraus dann halt bildet, ein Wertpapier aussuchen. Um von da aus halt einfach wirklich ereignisgetrieben zu investieren.
Ich habe das ja, glaube ich, also wenn ich das richtig verstehe, oder es ist ja einfach zu verstehen, nur schwer umzusetzen. Wir haben ja auch unser Kapitalkaffee-Portfolio und da habe ich gesagt, ja okay, jetzt ich sehe jetzt die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Krieg in der Ukraine dieses Jahr endet und dann muss das Land wieder aufgebaut werden, dann gibt's Infrastruktur, wer macht Infrastruktur, wer macht Netzwerkinfrastruktur, und dann habe ich ja gesehen, dass halt in Europa oder überhaupt im Westen Ericsson und Nokia kannte ich noch und habe dann halt in Nokia investiert, ne? Das ist ja dann sozusagen, dass du halt guckst, was passiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wer passt da als Wert zu und immer wieder dieses im Goldrausch nicht in Goldgräber investieren, sondern in Schaufeln. Das ist auch immer ein guter Spruch sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Das würde sozusagen in deine Strategie passen.
Genau, ne? Also am Ende ist es halt ganz genau das, ne? Weil also dieses sich, also, weil man muss, also so ehrlich muss man sein, ne? Also wenn man sich halt irgendwie, also auch gerade so die spannenden Investments anguckt, da kannst du mir heutzutage nicht mal erzählen, dass irgendjemand da noch durchsteigt. Also ich meine, ich habe das studiert und auch ich könnte eine Bilanz lesen, wenn es drauf ankäme, aber leg mir die Bilanz von Alphabet auf den Tisch und ich würde mich sehr, sehr schwer damit tun, rauszufinden, was dieses Unternehmen überhaupt tut. Das heißt also da, also von dieser quantifizierten Seite drauf zu gucken und sich die Frage zu stellen, ist, kann ich das Geschäftsmodell von so einem internationalen Multimilliardenkonzern einordnen? Da wäre ich ganz ehrlich, da würde ich sagen, nein. Wenn ich dann aber halt quasi von der anderen Seite drauf gucke, also halt ganz klassisch, also das ist ja so diese soziologische und psychologische Perspektive, also als sie dann zur Mitte des Jahres so brutal abgestraft wurden, als es hieß, oh, jetzt kommt ChatGPT und die machen die Google-Suche, keiner wird mehr bei Google suchen, die werden alle nur noch mit so Agenten losziehen und dann verliert Google fast 20%, ne, und dann halt einfach von da aus bist du so relativ schnell umgegangen, also ja, das ist die These, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so ist? Und dann fragst du deine Mutter und sagst, sag mal, als Zielgruppe Babyboomer-Generation, die dir das Geld gerade ausgibt, sag mal, wüsstest du, was so ein GPT-Agent ist? Nie gehört. Wüsstest du, was ChatGPT ist? Weiß ich, glaube, das war mal bei der Tagesschau, wüsste sie jetzt aber auch nicht. Und dann wird dir halt relativ schnell klar, ist also, wenn die das Geld ausgeben können, das nicht machen, dann kannst du es vielleicht mit den jungen Leuten machen, die haben die Kohle aber nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb der nächsten 365 Tage jetzt die Google-Suche ausradierst, gering. Und dann ist eine Überreaktion der Börse, dann kauft man, wie man es so neudeutsch sagt, den Dip und der hat sich seitdem eigentlich auch ziemlich gut ergeben.
Ja, das war unser Gewinner letztes Jahr, Alphabet.
Ja, wir haben letztes Jahr mal auch eine Serie gemacht mit dem Magnificent Seven, haben uns mal angeschaut, welche Geschäftsmodelle funktionieren noch, welche gehen besonders gut, welche könnte man vielleicht wieder aussteigen. Hast du denn das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist, also das Verständnis, dass man was tun muss? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja so das doppelte Problem. Der Staat möchte immer ganz gerne auch in die kapitalgedeckte Altersvorsorge, geht aber nicht wirklich rein. Wenn man sich da andere Staatsfonds anschaut, sind die ja schon viel, viel weiter, gerade in nordischen Ländern. Aber wenn man jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern sind wir Zahlen rausgekommen, wir sind da immer noch erst bei 13-14%, die wirklich aktiv ihr Geld an der Börse anlegen.
Ja, also ich sag mal, ganz grundsätzlich, das ist ja so ein leidiges Thema, ne? Also das mache ich ja auch, also schon seit ich mich mit finanzieller Bildung beschäftige, bin ich halt auch immer irgendwie mit so einem halben Fuß in dieser Drehtür. Man muss doch irgendwie auch am größeren Rad drehen können. Und ob es jetzt das Schulfach Wirtschaft ist, ob es die kapitalgedeckte Altersvorsorge ist, ob es halt einfach generell der Mut ist, mal diese Diskussion zu führen, ist, wie sieht es denn überhaupt aus rund um die deutsche Altersvorsorge und unser ach so großartiges Umlagesystem. Das ist eigentlich, also das ist so eine Sau, die wird ab und an mal durchs Dorf getrieben. Dann sind wir alle total besorgt. Also jetzt mit der finanziellen Bildung unter der Ampelregierung hatten wir da mal einen ganz tollen Vorstoß, wo wir also zusammen mit der FDP, die hatten ja das Bildungs- und das Finanzministerium so eine Kampagne gestartet hatten, wo wir also wirklich auch mal versucht haben, also mal zumindest zu ordnen, was haben wir denn da? Also was können wir den Leuten anbieten an guter, unabhängiger finanzieller Bildung? Jetzt wurde gewählt und jetzt verpufft es halt wieder, ne? Und das Gleiche haben wir jetzt hier vor 3 Wochen gehabt. Also da konntest du den Fernseher nicht einschalten und halt irgendwie alle Wirtschaftsweisen und Politiker und besorgten Bürger haben sich dazu geäußert, dass das Rentensystem, so wie wir es gerade haben, nicht funktioniert. Und da dachte sie, ja, die haben es verstanden. Und ja, jetzt unterhalten wir uns alle darüber, ob Donald Trump Grönland annektieren wird. Und das mit der Rente ist wahrscheinlich, geht es jetzt ganz klammheimlich durch diese Kommission und die Lasten werden durch die jungen Leute getragen und der Konsum ist halt bei 60 plus. Ne?
Ja, spannend, aber da fahren wir ja irgendwie ziemlich in einem Fahrwasser so und da sehe ich dich auch schon nochmal wiederkommen zum Kapitalcafé, aber jetzt nochmal würde ich dich mal bitten, noch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was von Global Money Week, wo du dahinter steckst und was das ist und vielleicht, ob das für die Leute hier interessant sein könnte.
Das, ja, also ja, gute Frage. Ich habe, glaube ich, im Jahr 2017, also zum ersten Mal teilgenommen an einer OECD-Kampagne, also von dieser multilateralen Organisation, die versucht, also quasi allgemein wirtschaftliches Interesse, Wachstum, alles, was damit reinfällt, für also mehrere Länder gleichzeitig zu koordinieren. Die OECD hat irgendwann mal eine Kampagne von der Königin der Niederlande übernommen, die damals noch von der Child and Youth Finance International Organisation veranstaltet wurde. Und das war die sogenannte Global Global Money Week. Und da ging es darum, dass in Holland sehr viel früher als woanders auf der Welt aufgefallen ist, dass es total clever ist, jungen Menschen den Umgang mit dem Geld beizubringen, weil das brauchen die im Laufe ihres Lebens, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Und weil das damals nicht genug passiert ist, hat die halt gesagt, dann lass uns doch einfach mal eine Woche im Jahr nehmen. Von all den Wochen, die wir haben, eine nehmen wir. Und da lenken wir halt wirklich mal den Fokus darauf und sprechen mit jungen Menschen über das Thema Geld. Und zwar immer mit dem Motto, wo man einfach sagen kann, das ist der Einstieg. Und jeder, der also unkommerziell bereit ist, junge Menschen in diesem Bereich aufzuklären, ist herzlich dazu eingeladen, Global Money Week mit uns zu feiern. Und dann, und das macht es halt zu so einer unglaublich deutschen Geschichte, stieg ich da halt mit ein und habe erstmal als Teilnehmer halt einfach damals mit Funny Money, haben wir halt einfach, also Materialien, sind wir in Schulen gegangen während der Zeit, haben ein paar Videos ausgespielt, alles ganz cool. Und dann irgendwann im Jahr 2018 reiche ich also meine Unterlagen ein, beziehungsweise also alles, was wir da veranstaltet haben in der Global Money Week. Und dann melden sie sich aus Paris bei mir und sagen Sie mal, Herr Risse, könnten Sie sich vorstellen, die Kampagne für Deutschland zu koordinieren? Weil es gibt niemand anderen mehr in Deutschland, der wirklich daran teilnimmt. Und also so eine internationale Kampagne, irgendwie 130 Länder nehmen daran teil, in anderen Teilen der Welt, also wird das vom Finanzministerium, vom Bundeskanzler gefühlt eröffnet, die laden junge Leute in die Hauptstadt, ein Riesenbohai. Und 2018 heißt es, Herr Risse, Sie sind der letzte Verbliebene, könnten Sie sich vorstellen, bundesweiter Koordinator der Global Money Week für Deutschland zu werden. Und so eine klassische Mein-Leben-Geschichte, wo ich mir gedacht habe, boah, Das hätten die gerne, weißt du, dass das jetzt hier endet, weil sich in Deutschland keiner mehr darum kümmert. Und habe ich gesagt, klar, mache ich sofort und habe dann also wirklich angefangen im März, das ist immer die dritte volle Woche im März, also alles, was ich habe an Energie in diese Kampagne zu stecken. Die wuchs und wuchs und wuchs, also zusammen mit dem Netzwerk, also von Mal zu Mal größer geworden. Vor, glaube ich, 2,5 Jahren habe ich dann auch Lisa Osada als Co-Koordinatorin dazu gewinnen können, was das Ganze natürlich halt nochmal großartiger gemacht hat. Also gerade jetzt auch mehr auf dem digitalen Bereich nochmal viel, viel stärker aufgestellt. Und dann misst das halt quasi immer in Direct und Indirect Reach. Also Indirect zielt halt quasi auf alle Leute ab, die halt in irgendeiner Form mit der Kampagne in Kontakt gekommen sind. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr tatsächlich zum ersten Mal 1 Million Leute geknackt, die halt einfach das Logo beziehungsweise von dieser Kampagne gehört haben und über 100.000 Menschen mit finanzieller Bildung in Deutschland erreicht, quasi auf direkten beziehungsweise indirekten Weg. Also Riesenhit mittlerweile und aber alles auf dieser jetzt erst recht Idee halt entstanden, weil ich mir halt einfach gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und dann, also jetzt mittlerweile steht es auch unter der Schirmherrschaft vom Finanzministerium. Eigentlich alle großen Player, die man sich so vorstellen kann, machen da auch mit. Also vom Bündnis Ökonomische Bildung über die Bundesbank, also Fürsprecher, alle, die Rang und Namen haben. Also es hat jetzt richtig Gestalt angenommen hier in Deutschland. Nachdem es aber einmal so brutal durchgehangen hat, dass es bei mir auf dem Schreibtisch fast verendet wäre.
Ja, und was ist es jetzt genau?
Es ist die international größte Kampagne zur Förderung von finanzieller Bildung junger Menschen. Heißt also, in dieser Woche stellen wir eine Plattform zur Verfügung, wo jeder, der Interesse hat, wie zum Beispiel das Kapitalcafé, sich überlegen könnte, zum diesjährigen Motto, was Smart Money Talks, könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt, Content produzieren. Das heißt, wir würden auf der deutschen Global Money Week Seite, die findet ihr unter www.gmwgermany.de, einfach einen Eventkalender zusammenstellen und da würdet ihr eine Kachel bekommen, da steht drin Kapitalcafé, veröffentlicht am Donnerstag einen Podcast zum Thema Smart Money Talks, dazu haben sie sich entweder einen Gast eingeladen oder in dieser famosen Dreierkonstellation haben sie sich Gedanken darüber gemacht, was ist das überhaupt oder was, wie kann man da reininterpretieren und dann nutzen wir diese Plattform, also if you see something, say something. Jeder erzählt, dass gerade Global Money Week ist, was dann dazu führt, dass sich der Traffic während dieser Woche auf dieser Plattform total erhöht. Da werden dann junge Leute angespült, die sich aus einem unglaublich breiten Portfolio von tollen Dingen halt das aussuchen können, was sie halt gerade interessiert. Das gibt natürlich halt eine gewisse Bühne für alle Leute, die halt einfach, weil das ist das Schöne daran, also es hat dann überhaupt keine Hierarchien. Jeder, der mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Ausnahme natürlich immer, es werden keine Produkte verkauft. Also dafür ist es nicht gedacht, sondern man muss halt wirklich aus rein altruistischen Motiven sagen, Deutschland braucht mehr finanzielle Bildung und in dieser einen Woche leiste ich meinen Beitrag. Und dann spielt man da halt einfach seinen Content ein, junge Leute genießen den und nach der Woche haben wir halt wirklich einen großen Unterschied gemacht, weil wir halt einfach Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und im besten Fall halt sehr qualitativ hochwertigen Content für junge Menschen bereitstellen können.
Sehr gut. Also wir sind auf jeden Fall dabei. Das haben wir schon besprochen. Wir sind gerade am gucken, was wir an Thema daran bringen. Aber es ist eine coole Sache und ich weiß nicht, in meinem Alter ist es, also ich sag's nochmal für alle, das vom 16. bis 22. März. Aber da werden wir dann nochmal drauf aufmerksam machen. Für jeden, der sich da gerne informieren möchte, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder auch, es gibt ja, kann ja auch jeder irgendwas einreichen. Also jeder, der das jetzt gerade hier hört, der kann ja dann sich mit euch in Verbindung setzen und sagen, hier, ich würde gerne mitmachen. Das ist auch gefragt, nehme ich an. Ich würde sagen, da haben wir schon mal ganz schön viel besprochen heute. Ich danke dir vielmals, Jakob, Urs, Johannes, Risse. Ich guck da immer drauf.
komm auf jeden Fall gerne wieder. Entweder wahrscheinlich dann eher nach der Week. Wir schauen uns die Week auf jeden Fall mal näher an. Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Wir wollen ja auch, das ist ja unser Ansatz sozusagen, auch Demokratisierung, die Leute dafür begeistern. Wirtschaft kann Spaß machen, auch jeden Alters, junge Menschen, ältere Menschen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, toll, dass es solche Angebote auf jeden Fall gibt.
Ja, und wenn du mal in Berlin bist, treffen wir uns mal auf einen Kräutertee und sagst du Bescheid.
Ja, also ich bin, ja, also zwei Sachen habe ich noch. Also jetzt wo du gerade von Demokratisierung sprichst, also jetzt auch gerade mit Blick auf meine individuelle Geldanlagestrategie. Also jeder, der Bock hat, also mal so richtig, richtig nischig sich mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen. Wir haben quasi so eine Finanzsendung, wo ich mit dem Marketingchef der Börse Düsseldorf und Privatier aus Dresden uns also wirklich sehr dezidiert über die Geldanlage unterhalten. Aber das ist halt so eine ganz tolle Sendung, die hat auch wirklich viel über Finanzen sagt, also wo wir stellenweise bis zu 2 Stunden ein Thema aus allen Seiten beleuchten, nur um am Ende halt auch zu keinem Ergebnis zu kommen, weil es dann einfach zu komplex ist. Das findet ihr unter Börsenbunch TV auf YouTube und da komme ich jetzt drauf, weil da haben wir nämlich brandaktuell das Börsenunwort des Jahres 2026 in der Vorauswahl besprochen, wo die Demokratisierung der Geldanlage bei den Unwörtern mit drin gelegen hat. Das kommt es mir jetzt gerade. Den zweiten habe ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen. So, das zu meiner. Achso, ja, und dann bin ich auch ja in Berlin. Also da können wir uns auch gerne nochmal kurz schließen, weil ich am 27. auf einer Veranstaltung, hat das hier sowas wie in den Kommentaren also oder in der Podcast-Bio oder so?
Wir können das in die Shownotes packen.
So, das Wort habe ich gesucht, in den Shownotes. Weil das ist also eine Veranstaltung von Berlin für Berlin. Könnte ich euch den Link halt auch nochmal schicken, wo man, also glaube ich, das ist Hybrid, kann man sich auch so nochmal mit reinschalten. Und dann, das war auch in Berlin jetzt mal so langsam, die großen Bühnen öffnen und da mal ein bisschen Finanzbildung hinbringen.
Abschließend vielleicht noch eine Frage. Könnt ihr es feststellen, welches Bundesland ganz vorne liegt? Weil du gerade sagst, auch mal ein bisschen finanzielle Themen auch nach Berlin zu bringen. Sind die Süddeutschen, die ja immer nachgesagt wird, die sind immer so fleißig, auch beim Thema Geldanlage weiter vorne?
Da müssen wir jetzt nochmal also auf die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut warten. Also ja, es stimmt schon, aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass man denen ja auch nachsagt, dass da ein bisschen mehr Kohle rumliegt, ne? Und wo mehr Geld, da mehr Geldanlage, will man sagen. Aber so ganz mit Blick auf finanzielle Bildung, kann ich nur noch weitermachen mit der Werbung, nämlich wir hier in Nordrhein-Westfalen haben eine ganz tolle Institution, das Netzwerk Finanzkompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen, hat einen Verbraucherfokus, aber auch eine ganz großartige Einrichtung, also jeder, der sich mit finanzieller Bildung hier in NRW auseinandersetzt, das Netzwerk Finanzkompetenz NRW, erste Adresse, um sich schlau zu machen über Verbraucherbildung, und dann muss ich natürlich noch meine Freunde in Hessen grüßen, nämlich das Finanzministerium in Hessen, die aktuell also was jetzt so die verschiedenen Bundesländer angeht, das ist ja auch immer so ein Kultusminister-Gejänge, wo man dann auch so immer mal gucken muss, also wer macht gerade was. Und Hessen gibt sich unglaublich viel Mühe. Also da haben wir jetzt im letzten Jahr eine ganz tolle Serie gehabt, die nannte sich 60 Minuten für deine Finanzen, wo wir also Experten aus der Wissenschaft eingeladen haben und halt auch auf Augenhöhe für junge Leute, also 4 ganz tolle Finanzthemen dargestellt haben. Findet ihr auch alles noch auf YouTube. Also da würde ich sagen, was den Netzwerkgedanken angeht, grüße ich meine Freundin NRW, was aber quasi generell den Umgang mit finanzieller Bildung und dass es größere Bühnen braucht angeht, da muss ich doch tatsächlich sagen, nochmal mit allerbesten Grüßen an Professor Dr. Alexander Lorz, den Finanzminister von Hessen, der da also momentan wirklich eine ganze Menge macht.
Sehr gut. Das war ja so ein bisschen das Ziel auch der heutigen Folge, solche Angebote auch mal bekannt zu machen. Deswegen ist es gut, dass du es noch mit reingebracht hast, weil es ist ja wirklich auch in jedem Bundesland vielleicht auch unterschiedlich. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass du vorbeigeschaut hast im Kapitalcafé und Jakob, dann treffen wir uns ja bald mal in Berlin und wir lassen die Hörerinnen und Hörer natürlich dann wissen, was wir besprechen oder wir nehmen eine Sendung dann vielleicht vor Ort auf und ja, freuen uns, dass du da warst auf jeden Fall.
ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Also es hat ja sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns. Dann bis zum nächsten Mal im Kapitalcafé.
Ciao.